mal als Ermutigung gegen das, was ich eben gesagt habe, zu verstoßen und jetzt doch 5 Minuten vorher anzufangen. Diejenigen, die noch kommen, genau, die ermutige ich, hinten rumzugehen. Da drüben sind nämlich noch Plätze frei. Wir haben auch noch eine andere Tür, die scheint auch offen zu sein. Prima. Meine Damen und Herren, guten Abend. Ich heiße Sie alle ganz herzlich willkommen zu unserer Podiumsdiskussion Ein Krieg mit Geschichte, Hintergründe zum Einmarsch der russischen Armee in die Ukraine. Mein Name ist Andreas Busch. Ich bin Professor für Politikwissenschaft an der Universität Göttingen und Mitglied der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen, in deren Namen ich Sie heute alle sehr herzlich willkommen heißen möchte. Ich werde den Abend heute moderieren. Der Anlass für diesen Abend ist ein trauriger, nämlich die Erschütterung über den brutalen Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine. Dieser Krieg, der nun schon seit 2 Monaten andauert, kam unerwartet, ist in vielerlei Hinsicht unerklärlich und unverständlich. In dieser Situation verspürt die Akademie der Wissenschaften den Wunsch und die Verpflichtung, zu mehr Verständnis beizutragen und beizutragen durch unser Medium, nämlich das des wissenschaftlichen Gesprächs. Wir haben deshalb diese Veranstaltung angesetzt und sind der Stadt Göttingen dankbar, dass wir diesen schönen Saal im Alten Rathaus heute Abend benutzen dürfen. Das Podium versammelt Expertise aus unserer Akademie und darüber hinaus. Expertise aus unserer Akademie, die sich auf 2 zentrale Streitpunkte in diesem Krieg bezieht, der ja auch einer um kulturelle Deutung ist. Das wissen alle, die die Reden des russischen Staatspräsidenten Putin aus den Tagen um den Beginn des Krieges gehört haben, beziehungsweise sich etwas mit Politik in der Ukraine beschäftigt haben. Diese beiden Streitpunkte sind Sprache und Deutung der Geschichte. Sprache beziehungsweise verschiedene Sprachen sind seit jeher ein Thema in dem komplexen Land, das die Ukraine seit 1991 erstmals ein unabhängiger Nationalstaat ist. Sprachliche und kulturelle Unterschiede haben die verschiedenen ukrainischen Landesteile lange voneinander getrennt und Streit über Sprachverwendung, beispielsweise in der Schule, gehört zu den Konfliktpunkten ukrainischer Politik in den Jahren vor dem Krieg. Die Deutung der Geschichte gehört ebenfalls zu den Streitpunkten. Präsident Putin bestreitet der Ukraine die nationale Eigenständigkeit und hat, so scheint es, erwartet, dass die Mehrheit der Menschen in der Ukraine das ebenso sieht. Darauf baut sein Narrativ von der angeblichen Befreiung auf. Doch sieht es nun im Gegenteil so aus, als ob er auf paradoxe Weise zum Förderer der ukrainischen nationalen Einigung geworden ist, wie der tägliche Blick in die Nachrichten zeigt, der uns ein selbstbewusstes, um seine Unabhängigkeit kämpfendes ukrainisches Volk zeigt. Für beide Aspekte, die Sprache und die Deutung der Geschichte, haben wir heute Abend hervorragend ausgewiesene Spezialisten auf dem Podium, die zu uns und mit Ihnen über diese Themen sprechen werden. Werner Lehfeld zu meiner Linken hat an den Universitäten Konstanz, Basel und Genf gelehrt, bevor er 1992 Professor für slawische Philologie an der Universität Göttingen wurde, was er bis zu seiner Emeritierung 2011 blieb. Er ist Ehrendoktor des Instituts für russische Sprache der Russischen Akademie der Wissenschaften sowie der Kasaner Föderalen Universität und war von 2006 bis 2012 Vizepräsident der Göttinger Akademie der Wissenschaften. Manfred Hildermeier, von meiner Perspektive aus rechts auf dem Podium, ist ebenfalls Mitglied der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen und lehrte ab 1985 an der Göttinger Universität als Professor für osteuropäische Geschichte mit Schwerpunkten russische Geschichte und Geschichte der Sowjetunion. Er hat eine Reihe von Forschungsaufenthalten unter anderem an der Harvard University und der University of Oxford verbracht und war von 2000 bis 2004 Vorsitzender des Verbandes der Historiker und Historikerinnen Deutschlands. Wir wollen es heute Abend aber nicht nur bei akademischer Expertise belassen, sondern diese um langjährige politisch-praktische Erfahrung mit dem Thema Ukraine ergänzen. Dazu haben wir, zu meiner Rechten, Viola von Cramon gewinnen können, die vielen von Ihnen als Politikerin von Bündnis 90 Die Grünen bekannt sein wird. Frau von Cramon ist studierte Agrarökonomin und seit langem hier im Umkreis politisch tätig als Mitglied des Kreistages in Göttingen 2003 bis 2006, des Bundestages 2009 bis 2013 und des Europäischen Parlaments seit 2019. Dort ist sie unter anderem Mitglied im Ausschuss für Auswärtige Angelegenheiten und als erste stellvertretende Vorsitzende aktiv in der Delegation des Europäischen Parlaments im Assoziationsausschuss EU-Ukraine. Sie beschäftigt sich seit langem mit dem Land und ist in den letzten Wochen nach Kriegsbeginn bereits zweimal in die Ukraine gereist und kann uns von daher von ihren Eindrücken vor Ort berichten. Soweit die kurze Vorstellung unseres Themas und unseres Podiums. Ganz kurz noch etwas zum Ablauf des heutigen Abends. Wir werden beginnen mit kurzen Statements unserer Podiumsteilnehmer, die jeweils etwa 5 bis 6 Minuten zu Ihnen über Ihr Themengebiet sprechen werden. Wir werden dabei grob von der Kultur über die Geschichte zur Politik gehen und zunächst Herrn Lehfeldt, dann Herrn Hildermeier und schließlich Frau von Cramon hören. Daran wird sich eine Runde von Reaktionen auf die Statements auf dem Podium anschließen, aber dann wollen wir sehr rasch das Gespräch öffnen für Fragen aus und Diskussionen mit Ihnen, dem Publikum. So, das war jetzt recht lange für eine kurze Einführung. Bevor wir richtig beginnen, möchte ich die Gelegenheit schon mal nutzen, mich herzlich zu bedanken bei Ihnen für Ihr Interesse. Ich bin begeistert, wie voll dieser Raum ist. Das ist großartig. Und vor allem auch bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, des Podiums für die Bereitschaft zu Ihrer Mitwirkung. Ganz herzlichen Dank dafür. Ich freue mich, dass wir eine solche Veranstaltung in unserer Stadt haben können. Und damit herzlichen Dank und Sie, lieber Herr Lehfeldt, haben jetzt das Wort.
Also ich habe etwas aufgeschrieben zum sprachlichen Hintergrund des Ukraine-Kriegs. Ich möchte mit einer persönlichen Bemerkung beginnen. Ich war 1983 im Herbst in Kyiv, wie übrigens die Hauptstadt der Ukraine auf Ukrainisch heißt, nicht Kiew, beim Internationalen Slawistenkongress, habe meinen Vortrag dort auf Ukrainisch vorgetragen und hinterher stürzten die ukrainischen Kollegen auf mich zu und hoben mich hervor, waren so begeistert. Die selber mussten nämlich alle Russisch sprechen und waren also sehr froh darüber, dass jemand aus dem Ausland in ihrer Sprache zu ihnen gesprochen hatte. Also wie wichtig die in dem gegenwärtig geführten Krieg die große symbolische Rolle der ukrainischen Sprache ist, kann man besonders deutlich daran erkennen, dass sich der mit dem Russischen als Muttersprache aufgewachsene Präsident Volodymyr Zelenskyj, wie er auf Ukrainisch heißt, in seinen öffentlichen Stellungnahmen der ukrainischen Sprache bedient. Schon in der Sowjetzeit hatte die ukrainische Sprache eine hohe Symbolkraft als Merkmal des zumindest inneren Widerstandes gegen das Sowjetregime und gegen die Zurückweisung der sowjetischen Russifizierungspolitik. Was die ukrainische Sprache selbst betrifft, so kann man insbesondere von russischer Seite oft hören oder lesen, das Ukrainische sei ja gar keine eigenständige Sprache, sondern nur ein Dialekt des Russischen. Und mit diesem Pseudo-Argument verfolgt die russische Regierung das Ziel, nicht nur die Russen, sondern alle Russischsprachigen in der Ukraine gegen die Sprachenpolitik der ukrainischen Regierung zu mobilisieren. Natürlich ist das Unsinn, dieses Argument, denn wir müssen, und jetzt komme ich zu den Differenzierungen, die sehr wichtig sind, zwei Betrachtungsebenen unterscheiden. Die Ebene der Dialekte und die Ebene der Schrift oder, wie wir besser vielleicht sagen sollten, Standardsprache. Auf dialektaler Ebene ist der gesamte ostslawische Raum, also das heißt der von Ukrainern, Russen und Weißrussen besiedelte Raum, ein Kontinuum. Mit rein sprachlichen Kriterien kann nicht erklärt werden, warum es auf dem Areal eines solchen Dialektkontinuums gerade die Sprachen X und Y gibt und warum sie gerade auf den Gebieten A und B in Gebrauch sind. Auf der, jetzt die zweite Ebene, auf der Ebene der Standardsprachen gibt es in der Sprachwissenschaft weitgehend Einigkeit darüber, welche Kriterien ein Idiom erfüllen muss, damit man es als Standardsprache bezeichnen kann. Aus Zeitgründen gehe ich auf diese Kriterien hier nicht im Einzelnen ein. Hier muss jetzt einfach die Feststellung genügen, dass die heutige ukrainische Standardsprache eine voll ausgebaute Standardsprache im Sinne dieser Kriterien ist. Die Herausbildung der ukrainischen Standardsprache wie die aller anderen slawischen Standardsprachen erfolgte nicht auf rein sprachlicher, dialektaler Grundlage, sondern im Zuge der modernen Nationalbewegung, die sich gerade in Zentral- und Zentralosteuropa stark auf die Sprachenfrage konzentrierte. Insbesondere der Umstand, dass im Falle der Ukraine von einem seit langem klar begrenzten Territorium, von einer gemeinsamen Geschichte oder gar einer längerfristigen Staatlichkeit nicht die Rede sein kann, erklärt, warum bei der ukrainischen Nationsbildung besonderes Gewicht auf den Faktor Sprache gelegt wurde und immer noch wird und immer mehr wird. Wenn wir uns wieder aus Zeitgründen auf das 19. und das 20. Jahrhundert beschränken, so ist im Hinblick auf die ukrainische Standardsprache Folgendes hervorzuheben. Herr Busch hat schon darauf hingewiesen. Mangels eigener Staatlichkeit erfolgte ihr Ausbau im 19. Jahrhundert in unterschiedlichen staatlichen Gebieten und stand dort jeweils im Wettbewerb mit anderen Projekten der Nations- und Standardsprachenformierung, nämlich erstens im Staatsverband Österreichs bzw. Österreich-Ungarns gegenüber den nah verwandten Polen und deren Emanzipationsbestrebungen und b. im russländischen Zarenreich. Schlagwortartig lässt sich hierzu feststellen, um die Mitte des 19. Jahrhunderts waren in Galizien, also in Österreich-Ungarn, ukrainische schriftsprachliche Varianten bereits in einem bereits außerordentlich breiten Spektrum von Sprachgebrauchsbereichen und Genera vorgedrungen. Es gab ukrainische Universitätslehrbücher, Grammatiken, wissenschaftliche Abhandlungen, Schullehrbücher und so weiter. Im Zarenreich gab es sehr lange noch keine annähernd an ähnliche Entwicklung. Dafür sorgten nicht zuletzt einschlägige Erlasse und Verbote, wie etwa das berüchtigte sogenannte Walujew-Zirkular von 1863 und der Emser-Erlass, nicht die Emser-Depesche, sondern der Emser-Erlass Alexanders II. Von 1867, in denen der Druck ukrainischsprachiger Schriften weitgehend eingeschränkt wurde. Erst nach der Revolution änderte sich die Situation allmählich. Im Hinblick auf die jüngere Vergangenheit und die Gegenwart ist der hier angedeutete Unterschied in der Herausbildung der ukrainischen Standardsprache insbesondere deshalb von Bedeutung, weil die Stellung der ukrainischen Standardsprache im Westen des Landes, im ehemaligen Galizien also, bedeutend stärker ist als im Zentrum und vor allem im Osten. Hier besonders zeigt sich das spezifische Problem der Ukraine, das darin besteht, dass auf ihrem Staatsterritorium nicht eine, sondern zwei Sprachen in etwa gleichem Umfang gesprochen werden und eine von ihnen, die russische, lange dominierte und dass die politische und kulturelle Großmacht Russland benachbart und im Bewusstsein ständig präsent ist und sich immer wieder medial und politisch einmischt, wie das gerade jetzt in Kriegszeiten gilt. Es ist aber vollkommen unsinnig, die russischsprachigen Ukrainer pauschal als Russen zu bezeichnen und darauf politische, vor allen Dingen territoriale Forderungen zu begründen. Wie sich gerade jetzt zeigt, spielt offenbar für die meisten russischsprachigen Ukrainer die Tatsache, dass sie nicht oder nur wenig sich der ukrainischen Sprache bedienen, im Geflecht ihrer Identitäten nur eine untergeordnete Rolle spielen, ungeachtet der russischen Propaganda, die gerade das nicht gelten lassen will. Für die Zeit nach der Unabhängigkeit der Ukraine, dazu müssen auch noch kurz ein paar Worte gesagt werden, und der Loslösung aus dem Verband der Sowjetunion lassen sich schlagwortartig folgende Feststellungen treffen. Die Ukraine hat sich von Anfang an, das heißt seit 1989, um einen Ausgleich zwischen Ukrainisierung und Minderheitenrechten bemüht. Eine einseitige Ukrainisierung ist entgegen anderslautenden Behauptungen von russischer Seite nicht nachzuweisen. Ich habe das hier noch im Einzelnen aufgeschrieben. Ich weiß nicht, ob ich das noch vortragen soll oder ob die Zeit schon abgelaufen ist. Also ich trage Ihnen noch das vor, was ich auf der letzten Seite geschrieben habe. Was wir beobachten, ist etwas wie eine Art Spagat zwischen Ukrainisierung und Wahrung der Rechte nicht-ukrainischer Nationalitäten. Wobei es hier natürlich insbesondere um die Russen oder die Russischsprachigen geht. Unter dem Präsidenten Kutschma 1994 bis 2004 gab es eine Hinwendung zu einer Idee, die man so formulieren kann, eine Nation, zwei Sprachen. Tatsächlich hat Kutschma eine Art Schlingerkurs verfolgt. Einerseits wurde in der Verfassung von 96 in dem Sprachenartikel das Ukrainische zur einzigen Staatssprache erklärt. Andererseits verfolgte Kutschma die Idee, das Russische zu einer offiziellen Sprache zu machen. Dann in der nächsten Phase, das war also der Präsident Juschtschenko 2005 bis 2009, wurde die Ukrainisierungspolitik verstärkt. Und tatsächlich konnte das Ukrainische in dieser Zeit als Sprache des Bildungswesens und staatlicher Institutionen an Prestige gewinnen und das Russische überholen. Bei einer repräsentativen Umfrage damals waren 53% der Ansicht, das Ukrainische solle die einzige Staatssprache sein, mit dem Russischen unterhalb des Status einer offiziellen oder Regionalsprache. Für einen gleichrangigen Status des Ukrainischen und des Russischen als Staatssprachen sprachen sich landesweit 25% aus. Gleichzeitig verstärkte sich unter Juschtschenko der Widerstand gegen das Ukrainische im Osten und im Süden des Landes, was de facto schon damals eine das gesamte Staatsgebiet umfassende Nationsbildung durch Sprache unmöglich machte. Seit der Abspaltung und der Besetzung großer Gebiete im Osten und im Süden ist diese Unmöglichkeit noch deutlicher geworden. Gleichwohl ist es schon seit langem kaum noch vorstellbar, dass Nationsbildung gänzlich ohne Berücksichtigung der ukrainischen Sprache gelingen könnte. Die ukrainische Sprache hat inzwischen, und zwar nicht erst seit dem Beginn des gegenwärtigen Krieges, in den Augen sowohl der Ukrainophonen als auch der Russophonen eine große Symbolkraft gewonnen. Ich habe darauf schon hingewiesen. Eine repräsentative Umfrage vom Dezember 2006 ergab schon damals, nicht also vor 16 Jahren bereits, dass für mehr als 70% der Bevölkerung die ukrainische Sprache Symbol der ukrainischen Staatlichkeit ist. Und es ist, glaube ich, keine inhaltslose Spekulation, wenn man sagt, dass der jetzige Krieg dazu beiträgt, diese Ansicht in vorher ungeahntem Ausmaß zu bekräftigen. Also so viel zunächst jetzt einmal dazu.
Ganz herzlichen Dank, lieber Herr Liefeld. Herr Hildermeier, jetzt ist Ihr Auftritt.
Ich lasse meinen ersten Puck mal weg und beschränke mich auf die Erinnerung daran, dass die alte Sowjetunion durch die drei ostslawischen, russisch mit Abweichungen sprechenden Nationalitäten zu Grabe getragen wurde. Durch Russland selber, Jelzin ist natürlich der Hauptakteur gewesen, durch den weißrussischen Präsidenten Schuschkewitsch, und Kravchuk als damaliger ukrainischer Präsident noch gewählt vom, wie immer auch modifizierten, alten Sowjet. Diese drei sind letztlich auch die ersten wichtigen Sowjetrepubliken gewesen, die 1922-24 die Sowjetunion begründet haben. Ein zweiter Punkt, den ich kurz erwähnen will, ist die viel diskutierte, vielleicht jetzt nicht mehr, aber vor einigen Jahren viel diskutierte Frage, ob nun der Westen 1990-91 auf die NATO-Osterweiterung verzichtet habe, in welchem Maße darüber gesprochen worden ist, oder ob es sogar zutrifft, wie Putin und andere immer behauptet haben, sie habe das versprochen. Unumstritten ist, dass es keinerlei Dokument dieser Art gibt. Vertraglich ist das nie vereinbart worden. Es scheint aber so zu sein, dass Gedanken daran aufgetaucht sind. Eine amerikanische Historikerin, die die Korrespondenz von James Baker, der damals Außenminister war und in Moskau verhandelt hat, ausgewertet hat, hat dort eine Notiz gefunden, die darauf hindeutet, dass Baker mit diesem Gedanken gespielt hat. Er hat sich dann rückversichert bei seinem Chef, dem damaligen Präsidenten George Bush, dem Älteren, und die Auskunft erhalten, dass das nicht gehe, weil es gegen Grundprinzipien der NATO und gegen die Grundakte verstoße, nämlich dass es jedem Land freigestellt sei, souverän darüber zu entscheiden, ob es den Antrag auf Aufnahme stelle oder nicht. Vor nicht allzu langer Zeit, der Spiegel hat daraus eine Story gemacht im Februar, ist ein Dokument aufgetaucht von Gesprächen im Umkreis der Verhandlungen über die deutsche Wiedervereinigung, der 4+2-Gespräche in London. Ein Staatssekretär aus dem Genscher Ministerium hat wohl ebenfalls diesen Gedanken geäußert. Es stellt sich aber heraus, dass er sich bezog auf die 4+2-Gespräche und Vereinbarungen. Und bekanntlich hat die Bundesrepublik damals zugesagt, keine NATO-Truppen auf dem Territorium der ehemaligen DDR zu stationieren. Das ist also alles, was an dieser Aussage dran ist. Gorbatschow hat nachher auch mehrfach betont, das musste er allerdings auch, sonst hätte er zugegeben, ein schlechter Verhandler und Präsident gewesen zu sein, dass er nicht getäuscht worden sei und nicht über den Tisch gezogen worden sei. Ein weiterer Punkt, den ich kurz erwähnen möchte, ist der sogenannte Budapester Vertrag von 1994, natürlich noch in der Euphorie sozusagen der Demokratisierung Russlands und der Hoffnungen auf weitere Demokratisierung auf den Weg gebracht. Dahinter standen aber primär von amerikanischer Seite auch militärische Sicherheitsbedenken. Auf dem Territorium der Ukraine befanden sich nach dem Kollaps der Sowjetunion ca. 1900 Atombomben. Und die sollten sozusagen konzentriert werden und nicht irgendwie in den verschiedenen Nachfolgestaaten der Sowjetunion in falsche Hände geraten können. Aus diesem Grund ist dieser Vertrag geschlossen worden von Großbritannien, unterzeichnet von den Vereinigten Staaten natürlich, von Russland, von der Ukraine. Wahrscheinlich bedauert die Ukraine heute ganz außerordentlich, diese 1900 Atombomben abgegeben zu haben, zurück die Erlaubnis gegeben zu haben, dass sie zurücktransportiert würden nach Russland. In diesem Vertrag, über dessen Status die Völkerrechtler wohl streiten, ob es ein Memorandum sei oder ein völkerrechtlich verbindlicher Vertrag, Herr Busch weiß das vielleicht besser, er ist wohl hinterlegt bei den Vereinten Nationen, wird aber, glaube ich, auch von amerikanischer Seite nicht als verbindlicher Vertrag betrachtet. Es wird Bezug genommen in diesem Vertrag auf die KSZE-Akte von 1995, die Konferenz zur Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Nicht zufällig ist er in Budapest geschlossen worden, weil dort eine der letzten Zusammenkünfte der Nachfolgeorganisation, sozusagen der Verstetigung der KSZE, der OSZE, tagte. Und der Bezug auf diesen Vertrag von Helsinki 1945 schloss natürlich explizit die Anerkennung der Unverletzlichkeit der Grenzen ein, der Souveränität der Staaten. Also hat, was sicherlich entscheidend ist, die Russische Föderation die Grenzen der Ukraine, so wie sie damals bestanden, anerkannt. Da kann es überhaupt keinen Zweifel geben. Wenn das nun in Frage gestellt wird, seit letztlich 2015, dann ist das ein schlichter Bruch des Völkerrechts. Dann vielleicht noch einige Worte, ich spare mir die Erinnerung daran, dass Putin mal anders gedacht hat und dass er über 20 Jahre lang wohl sich verstellt hat oder, wie auch einige vermuten, wieder mal eine Metamorphose durchlaufen hat. Aber soweit das nicht bekannt ist, er hat mal begonnen als Demokrat und wurde als demokratischer Gesinnter, ob einer war, weiß man nicht. Er war damals auch schon KGB oder FSB. Offizier, aber Stellvertreter des zweifellos demokratisch gesinnten ersten Bürgermeisters von St. Petersburg, Sobchak. Er ist von Jelzin, der zumindest die demokratische Fraktion in dem Volksdeputiertenkongress angeführt hat, seit 1989, 90 nach Moskau geholt worden und dann als KGB-Chef bzw. FSB-Chef installiert worden. Wichtiger vielleicht, weshalb ich hier sitze, einige Bemerkungen zur Geschichte der Ukraine, die Frage sozusagen der Staatlichkeit und der Tradition, Eigenstaatlichkeit, ist natürlich von nicht zuletzt Putin in seiner sogenannten Geschichtsstunde aufgeworfen worden. Da will ich bekennen, dass ich manche Konstruktionen national orientierter historischer Kollegen in Kiew, die eine Kontinuitätslinie von der alten Kiewer Rus bis zur neuen Staatlichkeit nach 1991 ziehen, nicht so ganz nachvollziehen kann. Es gibt einen berühmten ukrainischen Historiker, der in vielen Bänden diese These zuerst vertreten hat, gilt als der intellektuelle Kopf der von Herrn Lehfeldt erwähnten Nationalbewegung der zweiten Hälfte und des Beginns des 19. Jahrhunderts und des Beginns des 20. Jahrhunderts, Michail Chruschewski. Ich halte es auch für ziemlich absurd, solche Kontinuitäten konstruieren zu wollen. Auch das 17. Jahrhundert spielt da eine große Rolle. Gestritten wird über den Status des Vertrages von 1654, in dem die ukrainischen linksufrigen Kosaken sich, sagen wir es mal so, der Unterstützung des Moskauer Zaren, Alexei Michailowitsch, versicherten. Die russische Interpretation lautet, dass es eine Unterwerfung gewesen sei, also ein Anschluss an das Zarenreich. Daran zweifeln manche ukrainischen Historiker und behaupten, es sei ein temporärer Vertrag zwischen gleich starken, gleich handlungsfähigen Staaten gewesen. Ich glaube nicht, dass man darüber streiten kann. Die paar Kosaken am Dnieper-Knie waren viel zu sehr angewiesen auf die Unterstützung durch Moskau in der Auseinandersetzung mit Polen-Litauen. Das ist damals die Vormacht in Ostmitteleuropa gewesen, als dass sie irgendeine Wahl gehabt hätten. Sie haben sich unterworfen. In dem Vertrag ist die Autonomie der Kosaken festgeschrieben worden. Sie hat ein halbes Jahrhundert angedauert. Dann gibt es eine weitere Wende in der Eigenstaatlichkeit im Zusammenhang mit dem sogenannten Großen Nordischen Krieg zwischen der aufstrebenden Macht Moskau und der Hegemonialmacht im Norden. Das war Schweden, eine Auseinandersetzung, die fast ein Vierteljahrhundert gedauert hat. Der ukrainische Hetman, der gewählte Hauptmann Ataman der Ukraine, hat leider auf die falsche Karte gesetzt, nämlich auf den schwedischen König Karl XII. Der ist aber 1709 besiegt worden und damit endete die Autonomie der Kosaken, und zwar definitiv. Von da an gilt, was Kravchuk, wie ich irgendwann gelesen habe, 2014 auf dem Maidan gesagt hat, und begann das, was er da betont hat, dass Russland die Ukraine seit 350 Jahren als Gutshof und Gutsbesitz, als eigenen betrachte. Vielleicht sind 350 Jahre ein bisschen viele, bezog sich wohl auf diesen Vertrag von 1654, aber seit 1709 gibt es daran keinen Zweifel mehr. Die Wahl des Ataman, die autonome Wahl des Ataman, wurde abgeschafft. Dann Ende des Jahrhunderts ist die Ukraine in ein neues System von Gouvernements einbezogen worden. Schon damals hat die damals noch Petersburger Regierung darauf verzichtet, ein ukrainisches Gouvernement, das diesen Namen tragen würde, auch nur zu erwägen. Später im 19. Jahrhundert ist das noch deutlicher geworden. Es gab Gouvernements mit Hauptstädten von Charkow bis Tschernigow, Kiew, aber nie ein Gouvernement oder ein Großgouvernement, das den Namen Ukraine getragen hätte. Das ist natürlich schon eine Reaktion gewesen auf die beginnende Nationalbewegung, dann seit den 1830er Jahren. Man wollte von St. Petersburg aus natürlich verhindern, dass es irgendeine Art von eigenem Regionalbewusstsein oder Eigenstaatlichkeitsbewusstsein innerhalb des Großstaates geben könne. Diese Situation ist erst mit dem Untergang des Zarenreichs in der Februarrevolution 1917 zu Ende gegangen. Wenige Monate später hat sich die ukrainische Regionalregierung, die sich Rada nannte, für selbstständig und unabhängig erklärt. Die neue demokratische Februarregierung in St. Petersburg hat das nicht anerkannt. Der Streit ist aber nicht ausgetragen worden, weil diese Revolutionsregierung in St. Petersburg überhaupt keine Kontrolle mehr über das Land hatte. Und weil es dann schon nach einem halben Jahr zu dem Umsturz vom 26. 27. Oktober nach russischem alten Kalender kam, also zum bolschewistischen, man würde sagen, Militärputsch. Eine Revolution ist es gar nicht gewesen. Diesem Militärputsch folgte dann wenige Monate später noch einmal eine gewisse Eigenstaatlichkeit, aber unter dem Zepter Ludendorffs letztlich und Hindenburgs. Nach dem Separatfrieden zwischen dem bolschewistischen Russland und dem Deutschen Reich vom 18. März 1918 wurde in der Ukraine, die von den deutschen Militärs als Kornkammer betrachtet wurde, ein Satellitenregime eingerichtet unter einem Hetman, der übersetzt den richtigen Namen Baldfaller trug. Skoropadsky hat dann regiert bis zur Novemberrevolution in Deutschland, dann konnte er sich nicht mehr halten. Danach, ja, danach begann eigentlich der Bürgerkrieg und eine Zeit von Anarchie in der Ukraine. Da gab es anarchistische Bewegungen, die, sagen wir mal, sozialrevolutionär waren, Agrarrevolution, anarchistisch, von, unter der Führung von Nestor Machno. Da gab es eine Regierung, die bald sozusagen in eine Art von Exil musste, angeführt von dem Kriegsminister, hieß etwas anders, war er aber, der ukrainischen Rada vom Sommer 1917 namens Petliura. Die hat etwa so anderthalb Jahre existiert. Faktisch ist das Land eigentlich aber in Anarchie versunken und in außerordentlicher Brutalität. Man kann das nachlesen in einem bekannten, glänzenden Roman von Michail Bulgakov, Die Weiße Garde. Aus diesem Bürgerkrieg ist die rote Regierung, sind die Bolschewiki, faktisch schon Ende 1920, Anfang 1921 als Sieger hervorgegangen. Und danach ist dann sofort eine ukrainische Sowjetrepublik gegründet worden, die zu den Kernbestandteilen der Sowjetunion zählte. Bei der Bildung der ukrainischen Sowjetrepublik sind die Grenzen, das ist in unserem Kontext vielleicht sehr wichtig, im Osten sehr großzügig gezogen worden. Sie umfassten im Osten russisch geprägte Gebiete, von Charkow bis hinunter zum Donbass. Der Donbass ist eigentlich erst in den 1870er Jahren entwickelt worden. Donetsk, das Sie kennen aus der Presse, hieß mal Jusowka seit den 1870er Jahren, nicht sehr russisch, weil nämlich ein englischer Bergbauunternehmer namens Hughes dort die Kohlenvorkommen ausgebeutet hat und eine Stadt drumherum sich gebildet hat. Das, jedenfalls in der seinerzeitigen Entwicklung ist das eine rein russische Gegend gewesen. Die Frage stellt sich, warum die Grenzen so großzügig gezogen wurden. Wohl noch über das hinaus, was in national orientierten Kreisen seit noch im Exil in Lemberg, damals zu Österreich-Ungarn gehörend, nach der Jahrhundertwende so entworfen wurde als Territorium für einen Nationalstaat. Bin sofort fertig. Da gibt es nur eine schlichte Antwort. Lenin, der natürlich das entscheidende Wort hatte, der brauchte die Unterstützung der Nationalbewegungen um in der Auseinandersetzung mit den gegenrevolutionären Kräften obsiegen zu können. Das war ihm sehr klar, wobei die ukrainische Nationalbewegung dabei nicht einmal im Vordergrund stand, aber die vielen Nationalbewegungen der Grenzregionen in muslimischen Gebieten, die hatte er im Auge und die brauchte er. Seine Revolution hätte nicht überleben können ohne dieses Entgegenkommen gegenüber den nationalen Bewegungen. Daraus ist also zu erklären, was natürlich zum Problem geworden ist, dass die Ukraine auch russischsprachige Gegenden umfasst. Dazu gehörte damals noch nicht die Krim, das ist mein letztes Wort. Die hat Chruschtschow, der ja als Parteichef 1938 in die Ukraine geschickt wurde, vielleicht deshalb, 1954 in Memoriam des Vertrages von 1654 der Ukraine geschenkt. Das konnte er natürlich machen.
Wir sind gleich dran, Frau von Kramp.
Das konnte er machen, weil es sowieso gleichgültig war in der Sowjetunion, wohin die Krim gehörte. Also die Krim gehörte nicht zu dem ursprünglichen Gebiet der ukrainischen SSSR.
Ja. Okay, ganz herzlichen Dank, lieber Herr Hildermeier und Frau von Grammont. Sie juckt es schon und jetzt ist es Ihre.
Ja, es ist fast ein bisschen schade, dass ich keine Ukrainistin bin, denn nach den großartigen Ausführungen der beiden Kollegen hier auf dem Panel bräuchte es jetzt im Grunde einen Historiker oder einen Slawisten, der mit dem ukrainischen Schwerpunkt hier oben sitzen könnte und vielleicht genau das, was ausgeführt wurde, noch mal etwas fachlicher auch bewerten kann und einordnen kann. Zu der letzten Bemerkung von Herrn Professor Hildermeier habe ich auf jeden Fall von dem, was ich gelesen und gehört habe, mitbekommen, dass die Krim natürlich aus sehr pragmatischen Gründen der Ukraine zugeschlagen wurde. Das sind jetzt die Gründe, unter denen Putin auch leidet, weil die gesamte Versorgung nur aus Norden möglich ist, sowohl über die Energie als auch über die Wasserversorgung. Und das war ein Gebietstausch. Also das heißt, er hat dafür an die Russische Föderation auch Teile der damaligen ukrainischen sowjetischen Republik abgegeben. Und das wird meines Erachtens auch ein bisschen verschwiegen, sozusagen, dass es den Rücktausch dann auch nie gegeben hat, sondern es gab einfach nur die Annexion im Jahre 2014. Vielleicht noch mal von vorne auch für die Terminologie, weil die Ukrainerinnen und Ukrainer sich da zu Recht, wie ich finde, auch falsch verstanden fühlen. Wir reden vom Ukraine-Krieg. Die Ukraine führt keinen Krieg, Russland führt einen Krieg und das schon seit 2014. Und ich finde, das ist wichtig, dass wir das auf jeden Fall hier oben auch immer wieder ins Bewusstsein rufen. Wir haben über 8 Jahre hinweg vom Ukraine-Konflikt gesprochen. Die Ukraine hat keinen Konflikt. Russland hat die Ukraine angegriffen, besetzt und die Krim annektiert. Das war nicht der Willen der Ukraine, dass das Land teilweise besetzt ist und abgetreten werden musste. Und die Ukraine wäre auch sehr dankbar gewesen, hätte es diesen Krieg nie gegeben. Was die Ukraine versucht hat, und das hat Herr Hildermeier richtig natürlich auch dargestellt, war in verschiedenen Phasen diese nationale Eigenständigkeit so weit zu entwickeln, dass es wirklich eine Emanzipation von der Russischen Föderation dann nach 1991 gab. Und da gab es unterschiedliche Phasen, da gab es unterschiedliche politische Entwicklungen und da gab es, also ich würde es nicht sagen, eine Ukrainisierung, weil jeder, der mal in der Ukraine war und sich in der Ukraine auf Russisch bewegt hat, hat nicht ein einziges Mal eine feindselige Erwiderung erhalten. In den großen Städten wird im Grunde überall Russisch auf der Straße gesprochen. In Odessa habe ich noch nie Ukrainisch gehört, in Kharkiv nicht, in Saporizhzhia nicht, in Kryvyi Rih nicht. Also das ist sozusagen ein bisschen das Narrativ, was natürlich von Putin auch genutzt und gestreut wird, um diese Gleichsetzung, wir müssen die ukrainischsprachige Bevölkerung in der Ukraine retten. Die möchten gar nicht gerettet werden. Und Natürlich brauche es, und das hat ja auch Herr Lehfeldt gesagt, einen toleranten Umgang. Wir haben noch andere Minderheiten wie die Bulgaren, die Griechen, die Ungarn, auch damals noch Deutsche. Und es hat eigentlich meines Erachtens, ich hatte zu vielen Minderheiten Kontakt, es gab eigentlich von keiner Minderheit den expliziten Wunsch nach mehr Eigenständigkeit, weil es diese Form der Unterdrückung, die durch die vermeintliche russischsprachige Minderheit suggeriert wurde, eigentlich gar nicht gab. Und das es kam vielleicht erst, und das jetzt springe ich ein bisschen hin und her, gerade weil diese Sprachenfrage natürlich politisch auch entscheidend ist. Und nachdem Orban sich so eng an Putin gebunden hat, gab es über die ungarische Minderheit eine Menge politischen Sprengstoff in der Region, wo die ungarische Minderheit zu Hause ist. Wir haben aber auch eine rumänischsprachige Minderheit. Die haben sich mit der ukrainischen Regierung eigentlich immer sehr gut und sehr zivilisiert verständigt. Aber mit der ungarischen Minderheit war das natürlich das Einfallstor Putins über Herrn Orban, da auch sich wirklich politisch bei gewissen Sachen sehr querzustellen und dann auch diesen Unterdrückungsreflex auszulösen. Also das wollte ich noch mal kurz erläutert haben. Im Moment ist die Situation, und ich springe jetzt ein bisschen hin und her und freue mich natürlich gleich auf Ihre Fragen, im Moment ist die Situation sehr schwierig. Die Russische Föderation ab dem 24. Februar nicht nur einen blutigen Angriffskrieg, sondern erklärtermaßen ja einen Vernichtungskrieg gegen die ukrainische Nation führt, mit all dem, was ein blutiger, konventioneller Vernichtungskrieg mit sich bringt. Das bekommen Sie, das bekommen wir jeden Tag in den Medien übermittelt. Und ich würde auch noch mal ganz explizit unsere deutschen Medien dafür loben, für die wirklich gute und vielseitige und sehr tiefgehende Berichterstattung. Also ich muss ganz ehrlich sagen, da wird wirklich sehr viel, was in der Ukraine derzeit passiert, auch von vor Ort, mit guten Korrespondentinnen und Korrespondenten wiedergegeben. Ich weiß nicht, ob jemand zum Beispiel die Frankfurter Allgemeine Zeitung von heute gelesen hat. Da gab es auf Seite 9 einen, wie ich fand, sehr gewichtigen Artikel über das Phänomen der täglichen Gewalt in der russischen Gesellschaft. Und haben Sie gelesen? Ja. Und danach erklärt sich auch noch mal einiges, weil Sie haben ja vielleicht gesehen, dass diese Menschenrechtsverbrechen, die in dem nördlichen Oblast von Kiew stattgefunden haben, also die Gebiete, von denen die russischen Truppen dann sich wieder zurückgezogen haben, die jetzt befreit sind, wo Forensikerinnen, wo internationale Beobachterinnen jetzt vor Ort sind, die Leichen exhumieren, wo wir waren selbst da in Butscha, uns die Kriminologen gesagt haben, dass sie im Laufe ihrer 25-jährigen Berufslaufbahn solche Verbrechen, solche Vergehen, so etwas noch nicht gesehen haben und brachen dann quasi auch vor uns in Tränen aus, weil diese Vergehen so furchtbar waren. Was will ich damit sagen? Dass diese Entmenschlichung des Krieges, dieses komplette, also die Ukrainerinnen vor Ort haben uns gesagt, das war wie Tiere, das kann man sich nicht vorstellen, was diese Soldaten hier mit uns gemacht haben. Wenn sie uns nicht auf der Straße erschossen haben, dann gab es eben Folterung und Entwürdigung bis, ja, also die Ausmaße, die wir dann da eben auch an den Opfern gesehen haben. Und in dem Artikel heute in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung wird nochmal sehr gut dargestellt, wie in großen Teilen der russischen Gesellschaft Gewalt ein alltägliches Mittel zur Durchsetzung von Interessen ist. Dass sozusagen das nicht nur ein Phänomen in der Armee ist, wo es ein erklärtes Problem gibt, dieses Soldadetzka, das heißt anders. Sie wissen, was ich meine. Genau, diese großväterliche Erziehung in der Armee, die einen großen, auch psychischen Schaden bei vielen Wehrpflichtigen hervorruft. Aber bereits vorher, gerade in vielen ländlichen Gebieten, in entlegenen Gebieten, wo keine Infrastruktur, wenig Zivilisation eigentlich auch im Jahre 2022 herrscht. Von dort ist ein Großteil derjenigen, die jetzt im Einsatz sind, zusammengezogen worden. Und viele von denen wussten ja gar nicht, dass sie in einen Krieg kommen. Viele von denen dachten, so waren ja auch die Verträge ausgestaltet, dass sie in ein Manöver gingen, eine Übung. Sie waren sehr überrascht, als sie dann auf dem Territorium der Ukraine landeten und dann quasi auch damit konfrontiert wurden, dass das im Grunde ein feindlicher Einmarsch ist und dass sie da zum Töten und zum Kriegführen missbraucht wurden. Also man hat natürlich sehr viele Telefonate abgehört, auch dann wieder in die Heimat. Und vieles von dem, was man gehört hat, war dann auch, dass die jungen 18-, 19-jährigen Sibirer überrascht waren über den hohen Lebensstandard. Wer hat denen erlaubt, so zu leben, waren einige Ausdrücke. Warum dürfen die hier europäisch leben? Das war für die jungen Männer, die selbst aus der Provinz kamen und die dachten, dass so das Standard, der Lebensstandard in der Ukraine vergleichsweise so aussieht, nicht asphaltierte Straßen, keine Wassertoilette, keine Grundversorgung und so weiter, dass das in der Ukraine nachweislich außerhalb von Kiew, so wie das in Moskau und vielen anderen Regionen der Fall ist, auch so aussehen möge. Das heißt, die waren einfach überfordert mit dem, was sie da sahen. Mittelstand, neue Wohnungen, gut funktionierende, Kindergärten, Schulen und so weiter. So. Und das einfach nur, um Ihnen zu zeigen, dass da auch sozusagen eine kulturelle offensichtliche Überforderung auch bei den Soldaten waren in vielfacher Hinsicht, das dann dazu geführt hat, auch nochmal diese Entmenschlichung, die schon in der russischen Gesellschaft vorhanden ist, so könnte man das erklären, dort an den Zivilistinnen und Zivilisten, häufig an Kindern, Frauen, an vollkommen wehrlosen Menschen ausgelassen wurde. Und das war, glaube ich, auch im Westen, also wenn wir jetzt sozusagen zu der europäischen Reaktion kommen, das war schon nochmal ein Wendepunkt. Herr Busch hat ja eben erwähnt, wir hatten die Möglichkeit, einmal nach Lemberg zu fahren, Anfang März mit einer Gruppe von Europaparlamentariern, um dort den Bürgermeister, den Gouverneur, auch Kolleginnen und Kollegen aus der RADA zu treffen. Und für die war das ungemein wichtig, schon zu Beginn des Krieges zu wissen, dass sie nicht alleine sind mit ihrem Elend, mit der Brutalität, mit diesem mit diesem Gefühl, dass sie keine Existenzberechtigung haben. Und das ist schon schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir, die wir hier aufgewachsen sind, im Frieden, sozialen Frieden, Ausgleich, Mediation und vieles, was für uns eigentlich unseren Alltag und unser Leben hier ausmacht, es wird auf einmal ausgelöscht und es geht nur noch darum, wer überlebt, wie überleben wir, welches Militär funktioniert, wie, wer wird wo in den Krieg geschickt und wie kann ich die Truppen unterstützen. Der ganze Staat ist ausgerichtet auf die Versorgung der Truppen und das dann vor Ort zu erleben, zu hören, wie auch gute Freundinnen und Freunde von mir mit einmal sich radikalisieren müssen, um diesen Überlebensmodus zu folgen. Ich muss ganz ehrlich sagen, mich hat es schon sehr schockiert. Und dann waren wir im zweiten Mal jetzt mit einer größeren Gruppe von Europaparlamentariern, aber auch von Parlamentariern aus anderen nationalen Parlamenten, Slowakei, Tschechien, Litauen, Estland, Lettland, Dänemark, Schweden, französische Abgeordnete waren dabei, also 35 waren wir insgesamt. Wir sind dann mit dem Sonderzug nach Kiew gefahren, zufällig in demselben, in dem auch Frau von der Leyen unterwegs war, aber die hatte natürlich ein anderes Abteil und wir hatten auch andere Programmpunkte, aber das war ganz, ganz interessant, dass da sozusagen ein Zug gestartet wurde und wir dann da in Kiew von unterschiedlichen Gruppen aufgenommen wurden. Und dann uns eben, und das war schon sehr bewegend, in der RADA, die man natürlich nicht wiedererkannte, alles ist leer. Kiew, ich weiß nicht, wer mal in Kiew war, ist eigentlich eine wunderschöne, belebte Stadt. Es ist attraktiv, es gibt viele kleine Cafés, es war eine Geisterstadt. Wir waren die einzigen Menschen am gesamten Bahnhof, es war alles leer, es war niemand da. Und da bleibt einem einfach auch kriegt man eine Gänsehaut, da bleibt einem die Stimme weg. Und wenn man dann die Kolleginnen und Kollegen in der RADA sieht, wir waren Ende Januar, Anfang Februar noch da gewesen mit einer Delegation und man sieht die Menschen zwei Monate später wieder oder anderthalb Monate später wieder, vollkommen übernächtigt, vollkommen physisch, mental angegriffen. Das ist schon auch eine sehr schwierige Situation, wie man damit umgehen kann und wie man die auch wirklich aktiv unterstützen kann. Vielleicht noch ganz kurz, womit sind wir wieder weggefahren und warum ist es wichtig, dass auch möglichst viele, auch aus diesem, sagen wir, sehr gefestigten und sozial anders orientierten westlichen EU-Mitgliedsländern in die Ukraine fahren und sich mit Menschen dort vor Ort treffen und austauschen. Für die Ukrainer ist das wahnsinnig wichtig, dass sie wissen, dass sie nicht alleine sind, dass wir sie verstehen, dass wir empathisch sind und dass wir wirklich auch sehen, dass sie für uns kämpfen. Weil wenn die Ukraine fällt, und im Moment ist ja auch Moldau im Gespräch, wir wissen, dass Georgien der nächste Staat wäre, den Putin gerne mit einnehmen würde. Moldau ist sehr instabil, auch aufgrund der hohen Flüchtlingszahlen dort. Es wurden schon Drohungen Richtung Polen ausgestoßen. Wir wissen, dass die russischsprachigen Minderheiten auch in einigen baltischen Ländern leicht zu mobilisieren sind. Das heißt, wir müssen alles daran setzen, damit die Ukraine sich militärisch wehren kann und damit sie militärisch stabilisiert wird. Das war sozusagen die Hauptforderung der Kolleginnen und Kollegen, aber eben auch der anderen Personen, die wir in der Ukraine getroffen haben. Dann ging es natürlich um die Möglichkeit einer Mitgliedschaft, da können wir gleich im Einzelnen noch drüber reden, eine EU-Mitgliedschaft, über schnell, also schnell in einem wie auch immer verkürzten Beitrittsverfahren halte ich persönlich für nicht machbar, aber ich sehe, dass es ein wichtiges politisches Signal ist und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, dass wir dieses Verfahren begonnen haben. Aber ich würde auch keine Erwartungen zu hochschrauben wollen an der Stelle. Das Dritte ist natürlich eine juristische Aufarbeitung der Kriegsverbrechen. Das ist auch ein entscheidender Schritt für die Ukraine, damit sie wissen, dass diese furchtbaren Verbrechen nicht ungesühnt bleiben. Da sind sehr viele Mitgliedstaaten, aber auch die EU selbst mit dran. Dann geht es um die Versorgung der Binnenflüchtlinge, aber eben auch der Geflüchteten außerhalb der EU. Und es waren noch zwei weitere Punkte, über die wir uns da ausgetauscht haben, die wir mitgenommen haben und die wir jetzt wieder in die parlamentarischen Verfahren einspeisen, die wir natürlich auch mit den Kolleginnen und Kollegen in Berlin teilen. Sie haben wahrscheinlich heute mitbekommen, genau, und damit schließe ich dann auch, und wir sind dann wieder zurück in der deutschen Debatte, dass es heute sehr zur Freude der Ukraine, und jetzt kann man auch wieder mit aufrechtem Gang in die Ukraine reisen, eine Entscheidung gegeben hat, die unsere ukrainischen Freunde sehr erleichtert hat und die darauf hindeuten, dass auch Berlin lernfähig ist, dass auch dort Menschen sitzen, die in der Lage sind, sich der neuen Situation zu stellen, so schwierig das für uns alle ist. Aber das war auch für den EU-Kontext und für den NATO-Kontext sehr wichtig, dass heute diese Verabschiedung im Bundestag für die Möglichkeit der Waffenlieferung geschaffen wurde, weil das hat uns doch sehr isoliert und hat uns auch extrem angreifbar gemacht.
Herzlichen Dank. Herzlichen Dank. 4 mal 6 Minuten und schon ist eine Stunde um. So kann es gehen. Deswegen würde ich jetzt...